ARD Sounds.
Neue EU-Regeln, wie Gentechnik jetzt in noch mehr Lebensmitteln landen könnte.
Mittel gegen Muskelkrämpfe. Warum Magnesium gar nicht so viel hilft wie gedacht.
Und Schutz für die Ostsee, wie Bürger in Schleswig-Holstein dabei helfen können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen an diesem Donnerstag. Heute ist der 18. Juni. Julia Barth und Moritz Zacho sagen:
Hallo, sagen wir. Und falls ihr heute Morgen nach dem Aufwachen über die Meldung gestolpert seid, dass das Abkommen zwischen den USA und dem Iran in Kraft ist, das ist tatsächlich eine Überraschung.
Mehr dazu erzählen wir euch dann gleich in unseren Kurznachrichten, aber einsteigen wollten wir erstmal hiermit.
Das EU-Parlament hat gestern beschlossen, die Regeln für Gentechnik bei Nahrungsmitteln zu lockern. Das ist eine Nachricht, bei der vielen wahrscheinlich ein bisschen mulmig wird. Deshalb wollen wir heute nochmal einordnen, was sich da genau verändert und warum das nicht automatisch was Schlechtes heißen muss. Also keine mutierten Riesentomaten, die ich zum Beispiel so klischeemäßig jetzt direkt vor Augen habe, wenn ich an Gentechnik denke.
Na, erlaubt werden soll nämlich nur ein bestimmtes modernes Verfahren bzw. eine bestimmte Art von Gentechnik. Die klassische Gentechnik bleibt weiter verboten bzw. streng reguliert. Da wird ja das Erbgut einer Pflanze mit fremden Genen verändert, die irgendwo reingeschossen werden sozusagen. Und dadurch kann es passieren, dass sich die Pflanze so verändert, wie man es gar nicht geplant hat. Also im schlechtesten Fall wird es dann eben deine mutierte Tomate. Inzwischen gibt es aber auch die neuen genomischen Techniken, die sind in Zukunft freigegeben und die funktionieren ganz anders. Da wird nämlich keine fremde DNA in die Pflanze eingebaut, sondern die Pflanze wird mit ihren eigenen Genen verändert. Und man kann diese Technik viel gezielter an der richtigen Stelle einsetzen. Und dadurch kann man dann auch unerwünschte Mutationen des Erbguts eben einfach vermeiden.
Das Verfahren wird auch Genschere genannt oder in der Fachsprache CRISPR-Cas. Den Fachbegriff müsst ihr euch natürlich nicht merken, könnt ihr, wenn ihr wollt, aber mal unter Angeberwissen im Hinterkopf abspeichern.
Es crispert auf jeden Fall, wenn ich mir das merke. Wissenschaftler sagen, solche Veränderungen können im Grunde auch natürlich passieren, also ohne dass der Mensch eingreift, und das macht sie dann eben auch nochmal unproblematischer. Und das ist dann eben auch ein Grund dafür, warum diese Änderung im EU-Parlament eine Mehrheit bekommen hat. Und gelten soll das Ganze dann übrigens alles erst ab Mitte 2028.
Jetzt stelle vielleicht nicht nur ich mir die Frage, warum braucht es das überhaupt? Und die Antwort ist, das ist wichtig, weil das Klima sich verändert und Pflanzen widerstandsfähiger werden müssen. Um nochmal bei dem Beispiel mit der Tomate zu bleiben, das Ziel ist, dass die besser mit Trockenheit oder Hitze umgehen kann und weniger Pflanzenschutzmittel braucht, weil sie von Natur aus resistenter ist. Und mit dieser Genschere geht das eben deutlich schneller.
Ein Problem, was Kritiker da sehen, das Gesetz sieht vor, dass die so veränderten Lebensmittel im Supermarkt nicht entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Das heißt also, dass wir als Kunden gar nicht so richtig erkennen können, ob da moderne Gentechnik im Einsatz war oder nicht. Und auch wenn das Verfahren eine natürliche Veränderung nur beschleunigt, wollen Leute ja vielleicht trotzdem noch selber entscheiden, ob sie da Lebensmittel mit Gentechnik essen wollen oder nicht.
Dann könnte man zum Beispiel Biogemüse einkaufen. Das Biosiegel gibt es nämlich nur dann, wenn Landwirte gar keine Gentechnik einsetzen. Wobei es auch da Zweifel gibt, wie viel das tatsächlich bringt, wenn der Biobauer weiter gentechnikfrei anbaut. Urban Ewald züchtet Biogemüse im Dachauer Moos, nördlich von München ist das. Und er beschreibt eine ganz konkrete Sorge.
Weil wir befinden uns ja dann nicht mehr im Labor und in keinem geschlossenen System, sondern in der Natur, in der Umwelt, wo Insekten rumfliegen und Pollen fliegen. Und wo, wenn diese neuen gentechnischen Verfahren erstmal sozusagen freigelassen sind und Sorten, die mit diesen Eigenschaften frei in der Gegend abblühen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die natürlich sich überall auch einkreuzen. Und dann ist eine gentechnikfreie Landwirtschaft schlichtweg nicht mehr möglich.
Weil die gentechnikfreien Felder dann sozusagen von den anderen bestäubt werden können. So ist eben sein Argument. Die Befürworter sagen aber ja auch, im Grunde ist mit diesen neuen Verfahren kaum ein Unterschied zwischen dem Produkt aus natürlicher Züchtung und dem, bei dem die Gentechnik eingesetzt wird. Und deshalb fällt es in Zukunft eben auch nicht mehr unter das Gentechnikgesetz.
Lebensmittel, die mit klassischer Gentechnik verändert werden, müssen übrigens weiter auch im Supermarkt gekennzeichnet werden. Allerdings gibt's auch da Ausnahmen, muss man sagen. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir tierische Produkte wie Fleisch, Eier oder Milch kaufen, dann kann es sein, dass da selber zwar nichts dran verändert wurde, die Tiere aber gentechnikverändertes Futter oder Zusatzstoffe gekriegt haben.
Deshalb begegnet uns Gentechnik wohl auch jetzt schon immer wieder im Alltag, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und eine Zahl fand ich in dem Zusammenhang krass. Die Lebensmittelindustrie geht davon aus, dass etwa 60-80% der Lebensmittel während des Produktionszyklus in Deutschland in irgendeiner Form mit Gentechnik in Berührung gekommen sind. Zum Beispiel eben über, du hast es gerade gesagt, über das Tierfutter.
Wobei wir zur Beruhigung dazu sagen können, bisher gibt es keine Erkenntnisse, dass wir unsere Gesundheit gefährden, wenn wir gentechnisch veränderte Lebensmittel zu uns nehmen. In der Regel greifen die Enzyme in unserem Verdauungssystem das Erbgut der Nahrung an und bauen das dann alles größtenteils ab.
Unsere Kurznachrichten.
Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran wurde überraschend früh in der Nacht unterzeichnet und ist in Kraft getreten. Das haben die Regierungen in Washington und Teheran bestätigt. Eigentlich sollte das alles erst morgen bei einer Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz passieren. Und das Abkommen tritt jetzt aber mit sofortiger Wirkung in Kraft. Alle Kämpfe sollen enden, ausdrücklich auch die im Libanon. Und auch die Straße von Hormus soll wieder geöffnet werden. Trotzdem sind aber noch nicht alle Fragen geklärt. Die Details wollen die USA und der Iran jetzt in den nächsten 60 Tagen ausverhandeln. Und da soll es dann unter anderem auch um das Atomprogramm des Iran gehen.
Deutschland und Polen wollen ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen. Dafür haben die Außenminister der beiden Länder ein gemeinsames Militärabkommen unterschrieben. Konkret geht es darum, in der Rüstungsindustrie enger zusammenzuarbeiten und um die Entwicklung militärischer Fähigkeiten. Außerdem soll es leichter werden, deutsche Soldaten zur Verstärkung an der polnischen Ostgrenze einzusetzen.
Und eine große Mehrheit der Deutschen will mehr Jugendschutz im Internet. Das geht aus einem Bericht der Verbraucherzentrale hervor. Da haben nämlich 80% der Befragten gesagt, dass sie strengere Regeln für Tech-Konzerne und Social-Media-Plattformen wollen. Fast 90% sagen, dass der Jugendschutz in sozialen Medien und in Computerspielen momentan schlecht ist.
Wenn ich beim Sport mal wieder meine Muskeln überfordert habe, dann gibt's eine Ladung Magnesium, um meinem Körper was Gutes zu tun. Hilft für die Muskeln und gegen Krämpfe. So dachte ich das zumindest. Ja. Ähnlich wie diese Menschen hier aus Hessen.
Magnesium ist ja für Knochen und für gegen Krämpfe oder so gut. Aber warum soll ich's, wenn man sich gesund ernährt, noch dazu werfen?
Wenn man Muskelkater hat, nimmt man, glaube ich, Magnesium.
Ich nehme auch sowieso Magnesium und ein bisschen Kalium. Habe ich vom Kardiologen mal gekriegt. Außerdem treibe ich viel Sport.
Tatsächlich ist Magnesium ein sehr lebenswichtiger Mineralstoff, der bei mehr als 300 Prozessen im Körper mithilft, vor allem für Muskelfunktionen. Magnesium leitet nämlich Nervenreize weiter und ist wichtig für den Aufbau von Knochen. Wenn man sich aber ausgewogen ernährt, dann kriegt man schon alles an Magnesium, was der Körper so braucht. Da muss man dann also nichts mehr extra nehmen. Und die Behauptung, dass es gegen Krämpfe hilft, wenn man Magnesium-Kapseln, Pulver oder Tabletten nimmt, das lässt sich wissenschaftlich nicht belegen.
Es gibt Studien, die durchgeführt wurden, aber die sind eher enttäuschend momentan. Wir bräuchten größer angelegte Studien. Aber bisher kann man nicht sagen, dass Magnesium irgendeinen Vorteil bringen würde bei Muskelkrämpfen.
So sagt das Michael Behringer. Er ist Sportwissenschaftler an der Uni Frankfurt. Und ein Grund dafür ist, wie der Körper mit Magnesium umgeht. Der holt sich über die Verdauung quasi immer das Magnesium ab, was er braucht. Und ein Problem ist dabei, dass es nur 20-30% davon tatsächlich in die Zellen schaffen. Und da entstehen Muskelkrämpfe. Bei Nahrungsergänzungsmitteln, also wenn man Magnesium noch zusätzlich nimmt, kommt sogar noch weniger an als diese 30%.
Das ist echt eine Erkenntnis, ne? Also ich habe bisher auch wirklich immer so Magnesium-Tabletten oder so genommen. Ja, auch gerade so nach dem Joggen oder so. Eine Ausnahme gibt es aber. Für Schwangere kann es sinnvoll sein, Magnesium gegen Krämpfe zu nehmen. Aber man muss auch sagen, auch hier gibt es nur begrenzte Hinweise auf die Wirksamkeit.
Reden wir doch mal drüber, was gegen Krämpfe hilft. Gerade bei der Hitze, die jetzt auf uns zukommt, kann man die ja schon mal häufiger kriegen, weil der Körper da viel Flüssigkeit verliert. Unser Sportwissenschaftler hat da vor allem zwei im Grunde ganz simple Tipps.
Dass man genügend ausreichend trinkt, das ist definitiv wichtig. Für nächtliche Krämpfe ist es so, dass es teilweise Studien gibt, die zeigen, vor dem Schlafengehen dehnen hilft ein bisschen. Das kann man also auch probieren, also auch dazu gibt es Daten.
Dehnen hilft übrigens auch, wenn man nachts den Krampf dann trotzdem noch kriegt und damit aufwacht. Oft ist das ja dann in der Wade, dann einfach einen Fuß ranziehen und gegenhalten.
Und laut ächzen, das hilft auch immer. Ja, und für die Sportler unter euch gibt es noch einen Tipp, wie man Krämpfe vermeiden kann. Grundsätzlich hilft es nämlich, wenn man mehr Muskeln aufbaut, weil allein schon mehr Muskelmasse dazu führen kann, dass man weniger Krämpfe bekommt. Bedeutet jetzt aber nicht, keine Angst, ihr müsst jetzt nicht wie wild pumpen gehen.
Auf jeden Fall ist es wichtig, es nicht zu übertreiben, sondern die Belastung langsam zu steigern und die Muskeln nicht zu überanstrengen. Viel trinken, haben wir ja gerade schon gesagt, auch gerne schon vor dem Training. Und ein ziemlich ungewöhnliches Hausmittel, das wohl helfen kann, Essiggurkenwasser. Das funktioniert nämlich ein bisschen wie so ein Elektrolyte-Drink.
Muss man aber auch wollen, wobei ich sagen würde, für mich wäre das okay. Es wäre dann offensichtlich eine wirksamere Alternative zu Magnesium, so Essiggurkenwasser.
Für einen Punkt zumindest kann ich mein Magnesium aber weiternehmen. Es gibt zumindest Anzeichen, dass das beim Einschlafen unterstützen kann, weil es das Nervensystem beruhigt und einen entspannt. Ich nehme Magnesium, wenn dann abends, und bilde mir auch ein, dass ich dann tatsächlich besser schlafen kann.
Soll ich dann vom Podcast auch nochmal häufiger nehmen? Es kann auch schon sein, zumindest gibt es nämlich Hinweise, dass Menschen, die schlecht schlafen, einen Magnesiummangel haben und auch umgekehrt. Wichtig ist aber, eine echte Schlafstörung, die kann man mit Magnesium jetzt nicht behandeln. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass wohl die allermeisten von uns am liebsten an einem Ort Urlaub machen, der sauber ist, also wo es der Natur auch gut geht, wie zum Beispiel an der Ostsee.
Gerade für viele Großstädter ist die Ostsee ja so ein Sehnsuchtsort. Ich muss sagen, als ich noch in Berlin gelebt habe, bin ich da auch ganz gerne hingefahren. Da war es nämlich nicht so weit. Aber natürlich gibt es auch Millionen Menschen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die die Regionen an der Ostsee ihr Zuhause nennen. Und die haben es natürlich auch gerne sauber.
Verständlich. Aber selbstverständlich ist das nicht. Da muss man was für tun. Und deswegen hat der BUND in Schleswig-Holstein ein Projekt gestartet, um darauf aufmerksam zu machen, wie belastet die Ostsee eigentlich so ist. Zum Beispiel auch dadurch, dass viele Nährstoffe aus der Landwirtschaft ins Wasser gelangen. Stickstoff und Phosphor belasten einfach das Ökosystem.
Bei diesem Projekt setzt der BUND darauf, dass tausende Bürgerinnen und Bürger mithelfen. Es geht darum, an ganz vielen Stellen Wasserproben zu nehmen, damit die dann untersucht werden können. Ganz konkret passiert das an Flüssen, die in die Ostsee münden, zum Beispiel am Oberlauf der Trave in Lübeck oder an der Habernieser Au in Flensburg und am Oldenburger Graben in Ostholstein.
So, jetzt habt ihr schon mal einen Überblick über die Eckdaten dieses Umweltschutzprojektes. Man kann sich da natürlich fragen, wenn da jetzt jeder mitmachen kann, ist das dann überhaupt noch wissenschaftlich? Also werden da auch wirklich dann Standards eingehalten? Und dazu können wir sagen, dass gewisse Standards eingehalten werden müssen, denn sonst können die Wasserproben im Labor später nicht genutzt werden. Aber darauf achtet der BUND dann auch ganz genau und erklärt auch allen, die mithelfen wollen, ganz präzise, wie und womit die Proben genommen werden sollen und was sie dabei beachten müssen.
Der Bund fördert das Projekt auch, weil das zuständige Ministerium findet, wenn da möglichst viele mitmachen, also wenn das gut funktioniert mit dem Projekt, ist das auch gut für unsere demokratische Gesellschaft. Ganz offiziell werden solche Projekte, wo Bürgerinnen und Bürger aktiv mithelfen, übrigens Citizen Science Projekte genannt. Sowas gibt's also häufiger.
Ja, eben auch beim Aktionsplan Ostseeschutz. Den hat die Landesregierung in Schleswig-Holstein eben beschlossen, weil es nötig ist, weil die Ostsee belastet ist. Unter anderem von landwirtschaftlichen Feldern fließen nämlich Nährstoffe aus Düngern in die Flüsse und dann weiter ins Meer. Und Deutschland liegt da über den Grenzwerten der EU. Bedeutet, mindestens 2000 Tonnen Stickstoff pro Jahr müssen wir einsparen. Das hat ein Agrarwissenschaftler der Uni in Kiel herausgefunden.
2000 Tonnen Stickstoff, damit ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt. Das wäre so, als würden jedes Jahr 500 LKW mit Dünger an die Ostsee fahren und ihre Anhänger da einfach reinkippen. Alles, was bisher unternommen wird, um die Ostsee zu schützen, reicht leider nicht, meint der Agrarwissenschaftler. Die Landwirtschaft hilft zwar auch schon freiwillig mit, aber das spart leider nur einen Bruchteil der Menge, die eingespart werden müsste.
Und damit man jetzt eben bald ganz genau weiß, wo am besten wie viel eingespart werden kann, braucht es eben die tausenden Bürgerinnen und Bürger, die Wasserproben entnehmen. Das erste Mal soll das Ganze im Herbst passieren und das Projekt läuft dann bis nächstes Jahr April.
Egal ob Urlauber oder Einheimische, wenn ihr mithelfen wollt, könnt ihr euch für das Projekt auch anmelden, am besten direkt auf der Seite des BUND in Schleswig-Holstein.
In Osnabrück passieren die schönsten Geschichten. Das ist ja meine Heimatstadt. Das ist jetzt eine lustige Geschichte, die kommt. Und die kann jeder von uns nachfühlen. Denn ich meine jetzt mal Hand aufs Herz, wer hat denn nicht schon mal ein fürchterliches Geschenk bekommen und dachte sich dann schnell weg damit?
Oh ja, also ich auf jeden Fall. Und in diesem Fall war es jetzt ein Geschenk, was dann auch noch von der, sagen wir mal, auswärtigen Tante kommt. Da hat eine Familie zur Taufe ihres Kindes ein Buch von dieser Tante geschenkt bekommen mit dem vielversprechend kitschigen Titel Wünsche für dein Leben. Die Familie hat das Buch dann vermutlich ungesehen in den öffentlichen Bücherschrank gestellt, aus dem sich jeder was mitnehmen kann.
Ja, und eine Frau hat sich das Buch genommen und darin dann 300 Euro gefunden.
Das eigentliche Geschenk.
Das eigentliche Geschenk, genau. Und sie war dann aber so ehrlich und hat es bei der Polizei gemeldet und die konnte dann schlussendlich die Familie auch ermitteln.
Ja, und die Familie hat sich natürlich über die 300 Euro gefreut, aber jetzt ist natürlich auch aufgeflogen, wie viel sie von dem Geschenk dieser auswärtigen Tante gehalten hat.
Ja, spätestens jetzt, wenn sie unseren Podcast gehört hat, hat die Tante davon auch erfahren.
Ihr hört aber hoffentlich morgen wieder rein. Ich bin dann zwar nicht mehr mit dabei.
Dafür aber Sebastian und ich, wir freuen uns schon und sagen bis morgen.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.